Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Turbulente Börsenphasen gelassen meistern. Podcast Folge Nummer 255.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Die heutige Podcast-Folge von Geldbildung wird dir präsentiert von der Autovermietung Sixt und dem neuen Produkt der Firma Sixt, die Sixt Flat Seasons. Sixt ist übrigens ein börsennotiertes Familienunternehmen und die Aktie von Sixt ist im SDAX gelistet. Sixt ist schon viele Jahre auch meine persönliche Wahl als Kunde, lange vor Geldbildung, wenn ich weltweit ein Mietfahrzeug benötige. In den letzten Jahren habe ich beispielsweise Fahrzeuge angemietet am Flughafen Zürich, am Flughafen München, am Bahnhof Stuttgart und an vielen weiteren Standorten. Das neue Produkt der Firma Sixt, die Sixt Flat Seasons, das ist eine Autoflat für 12 Monate mit voller Kostentransparenz und der Möglichkeit, alle 12 Wochen das Fahrzeug zu wechseln. Du kannst beispielsweise im Frühling ein Coupé, im Sommer ein Cabrio, im Herbst einen Kombi und im Winter einen SUV fahren. Je nach Fahrzeugkategorie beginnt die Sixt Flat Seasons bereits ab 669 Euro je Monat als Bruttopreis und variiert dann je nach Fahrzeugkategorie. Dieser Paketpreis ist sozusagen all-inclusive, das heißt sämtliche Inspektions- und Wartungskosten, Steuern und Zulassung, die Haftpflichtversicherung, ein Vollkaskoschutz des Fahrzeuges mit geringer Selbstbeteiligung sowie 36.500 Kilometer jährliche Fahrleistung sind bereits enthalten. Auch nervige Werkstattbesuche gehören damit der Vergangenheit an. Du musst dich also um nichts kümmern, außer noch selber tanken zu gehen und dich jede Saison aufs Neue auf dein nächstes Auto zu freuen. Geh gerne jetzt auf sixtflat.com/geldbildung und informiere dich über die weiteren Vorteile des Autoabos mit voller Kostentransparenz. Du kannst dort auch unverbindlich anfragen und dich von einem Mitarbeiter von Sixt telefonisch beraten lassen und du findest den Link zu Sixt Flat Seasons ebenfalls in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 255, da sprechen wir über ein wichtiges Thema und zwar, wie du als Privatanleger turbulente Börsenphasen gelassen meistern kannst. Lass uns direkt mit dem ersten Aspekt starten und zwar, das ist der Umgang mit Nachrichten. Nachrichten haben immer das Risiko, Nachrichten haben immer die Gefahr, dass durch den intensiven Konsum von Nachrichten, dass sich einfach deine Risikokarte im Kopf verschiebt, weil du bestimmte Ereignisse als wesentlich riskanter einschätzt, als sie tatsächlich sind, ganz einfach deswegen, weil über diese Ereignisse die ganze Zeit berichtet wird, weil da der Fokus drauf liegt. Das heißt, es kann dann sein, man denkt, das ist jetzt das Ereignis, das entscheidet jetzt über die langfristige Entwicklung von Aktien, weil das so wichtig ist, weil darüber die ganze Zeit berichtet wird und dem ist einfach oft nicht so. Das heißt, bei Nachrichten musst du einfach aufpassen, Nachrichten solltest du immer ein Stück weit distanziert sehen, weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel die Preise an der Börse fallen, dann gibt es hierfür Begründungen. Beispielsweise gibt es irgendwelche belastenden politischen Faktoren, die für Unsicherheit sorgen und das ist belastend für den Aktienmarkt, aber das ist halt eine Momentaufnahme. Das hat in aller Regel nicht die Relevanz auf 5, 10, 15 Jahre, die man in dem Moment der Nachricht glaubt. Man denkt, das ist jetzt entscheidend, jetzt muss man handeln, weil beispielsweise jetzt kommt ein neuer Präsident oder jetzt gibt es beispielsweise eine Zinsanhebung. Das heißt, das ist jetzt das entscheidende Thema. Aber wenn man eben in die Helikopterperspektive geht, wenn man auf lange Zeiträume denkt, dann ist es nicht so. Man hat aber das Gefühl, wenn man eben die Nachrichten verfolgt, vor allem deswegen, weil natürlich heute die Beschallung von Nachrichten 24/7 über alle Kanäle ist und wir auch über das Smartphone jederzeit 24/7 Zugang zu allen Nachrichten weltweit haben und deswegen viel näher dran sind und viel mehr das Gefühl dann haben, wenn ein Thema besonders groß diskutiert wird, wenn ein Thema besonders groß in den Medien ist, dass dieses Thema das alles Entscheidende ist. In der Regel ist es das aber nicht, weil die Nachrichten vielleicht kurzfristig, vielleicht jetzt für den Moment ist es belastend, jetzt für den Moment vielleicht ist es so, dass deswegen die Börse fällt, vielleicht wird es auch ein Crash, aber langfristig, wenn du 10, 15, 20 Jahre Zeit hast, dann ist es nicht so wichtig in aller Regel, außer die Welt geht unter. Aber wenn die Welt untergeht, dann wird dein Depot auch nicht das sein, was dich in erster Linie tangiert, sondern hast du andere Probleme. Das heißt, wir überschätzen durch die Intensität der Berichterstattung einzelne Nachrichten hinsichtlich der Bedeutung für den langfristigen Anlageerfolg. Und das ist ganz gefährlich, weil die meisten Privatanleger, die schlagen halt irgendein Magazin auf, dann wird über irgendwas berichtet, dann sehen sie das abends noch in der Tagesschau, im Heute-Journal und dann glauben sie, das ist jetzt das Thema. Und jetzt muss ich sofort alles verkaufen, jetzt muss ich sofort handeln, wegen diesem Thema. Erstens ist es eh alles schon eingepreist, teilweise sogar auch überzogen eingepreist. Und zweitens hat es langfristig fast nie die Bedeutung, die wir glauben, oder in dem Moment, wenn wir halt das Ereignis entsprechend wahrnehmen oder wenn darüber berichtet wird. Ferner ist es so, dass natürlich Nachrichten primär negativ sind, weil Negativität natürlich auch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, das Ganze auch ein Geschäftsmodell ist und man dadurch auch teilweise einfach einen Eindruck bekommt, dass die Welt immer schlechter wird, dass alles immer schwieriger wird. Und wenn man natürlich glaubt, dass die Welt schlechter wird, dass es der Welt immer schlechter geht, dann möchte man sich auch nicht unbedingt an der Weltwirtschaft beteiligen, weil man glaubt, ja, es wird alles immer schlechter. Und dieses Bild kann auch falsch sein. Das heißt, hier kann ich dir auch ein Buch empfehlen, und zwar von Steven Pinker. Das heißt Enlightenment Now. Da geht es darum, inwieweit die Welt wirklich schlechter geworden ist gegenüber früheren Zeiten. Weil hier greifen ja auch die Themen, dass man natürlich auch vergangene Ereignisse immer noch glorifiziert. Man hat nur noch die guten Sachen in Erinnerung und denkt sich, die gute alte Zeit, damals war alles besser und so weiter, weil man halt die schlechten Sachen alle vergisst. Und deswegen kann ich dir dieses Buch empfehlen. Ich bin selbst auf dieses Buch gestoßen, weil das Bill Gates empfohlen hat, wärmstens empfohlen hat, und ich kann es dir auch empfehlen. Und ich kann dir auch einen TED-Talk empfehlen von diesem Steven Pinker. Das verlinke ich dir auch entsprechend in den Shownotes. Ich werde dir auch in den Shownotes nochmal entsprechend die Podcast-Folge zur Nachrichtendiät verlinken. Und zwar ging es dort ja um einige Argumente von dem Schweizer Rolf Dobelli. Die finde ich auch immer wieder lesenswert. Einfach damit du eine gewisse Distanz hast zu den Nachrichten. Das heißt nicht, dass man keine Nachrichten verfolgen soll. Das heißt nur, dass man einfach immer wieder sich klar machen muss, weil darüber intensiv berichtet wird, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann gewinnt es für einen selbst an Wichtigkeit, das Thema. Das hat es aber in der Regel nicht, wenn du eben langfristig anlegst. Das zu diesem Thema. Dann der zweite Aspekt ist der Aspekt, dass in jeder Börsenphase, auch in einem Crash, auch in turbulenten Börsenphasen, das heißt, wenn eine Aktie um 10%, 20% fällt, wenn ein Index an einem Tag um 5, 6, 7% fällt, ein Leitindex, dann ist es ein dunkelroter Tag. Dann gibt es aber in jeder Börsenphase immer auch Käufer. Das heißt, es gibt immer Menschen, es gibt immer Anleger, die sagen, jetzt kaufe ich, jetzt gibt es Chancen, jetzt ist der Zeitpunkt zum Einsteigen. Wenn man aber hier auch die Presse verfolgt beispielsweise oder wenn man an sich selbst denkt, dann denkt man ja, jetzt verkaufen ja alle die Aktien, jetzt gehen ja alle raus aus Aktien. Jetzt muss man sich aber klar machen, dass man natürlich nur Aktien verkaufen kann, wenn es auch jemand kauft. Das heißt, natürlich, wenn wir ein Minus sehen von 10% bei einer Einzelaktie beispielsweise, dann heißt es einfach, dass bei dem Preis vor den minus 10%, da wollten viele verkaufen, es gab aber nicht genügend Käufer oder keine Käufer, deswegen ist der Preis gefallen und ab diesen minus 10%, da gab es dann Leute, die bereit waren einzusteigen, die zu sagen, jetzt ist es eine Chance. Das heißt, wenn du jetzt in einer turbulenten Börsenphase denkst, du möchtest alles verkaufen, dann muss dir auch klar sein, dass es natürlich auch Leute gibt, die dann die gegenteilige Haltung haben, die es dann dir abkaufen. Und vielleicht haben die auch recht. Das heißt, dass du dir immer klar machst, es gibt auch Käufer, die es anders sehen. Dritter Punkt, jede Korrektur ist auch ein Rabatt. Das heißt, wenn du beispielsweise in einem Reisebüro bist und du bekommst einen Rabatt von 10%, von 15%, von 20% auf eine Reise, dann bekommst du ja für die gleiche Reise einfach, oder musst du für die gleiche Reise weniger bezahlen. Das ist erstmal per se einfach nur erfreulich. Und genauso auch beim Autokauf oder bei irgendwelchen anderen Produkten. Wenn wir an der Börse jetzt einen Rabatt sehen, das heißt, wenn wir einen Preisverfall sehen, dann ist es natürlich schlecht, wenn wir vorher schon die Aktie gekauft haben, beziehungsweise wir fühlen uns dann schlecht, weil wir sagen, Mist, jetzt habe ich die Aktie im Depot und heute hätte ich sie für 10% weniger kaufen können. Okay, fair enough. Das ist so, allerdings ist es eher das Thema hätte Fahrradkette, weil man das vorher halt entsprechend nicht weiß. Ansonsten musst du einfach eine Korrektur an der Börse auch als Möglichkeit sehen, jetzt das Gleiche zu kaufen mit einem Rabatt, das heißt günstiger. Und bei anderen Produkten würdest du dich ja darüber freuen. Und bei der Börse wird es in der Regel ja nur negativ gesehen. Natürlich kann man es nicht ganz genau vergleichen, weil beispielsweise, wenn du eine Reise nach eine Mauritius-Reise oder Reise auf die Seychellen oder was auch immer, und dann kostet die Reise einen bestimmten Preis. Wenn es jetzt einen Rabatt gibt, dann ist die Reise ja genau gleich. Bei Aktien ist es jetzt nicht unbedingt der Fall. Das heißt, wenn beispielsweise eine Aktie bei 10 Euro steht, dann am nächsten Tag fällt die Aktie um 10%, dann gibt es ja irgendeinen Grund, warum die Aktie um 10% fällt. Das heißt, für 9 Euro bekommt man nicht unbedingt dann noch genau die gleiche Aktie, weil es ja sein kann, dass es zum Beispiel eine Gewinnwarnung gab bei der Firma, dass man also weniger erwartete Gewinne hat. Deswegen kriegt man nicht mehr genau das Gleiche wie am Vortag. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Aktie einfach gefallen ist, weil der Gesamtmarkt gefallen ist, weil einfach Anleger aus Aktien rausgehen und zum Beispiel stärker in Anleihen reingehen, dann könnte es sein, dass die Aktie einfach um 10% fällt, obwohl die Firma weiterhin genauso gut dasteht, die gleichen Gewinnerwartungen hat. Das heißt, du kaufst dann tatsächlich, wie bei dem Beispiel Mauritiusreise, Seychellenreise, du kaufst das Gleiche für 9 Euro, einfach mit 1 Euro Rabatt und darüber könntest du dich ja dann freuen. Das heißt, dass diese veränderte Sichtweise auch hilft, entsprechend in Börsenphasen gelassener zu sein und durchaus auch Korrekturen oder Crashs als Chancen zu begreifen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Anzahl an Aktien bei jedem Crash gleich bleibt. Das heißt, angenommen, du hast 10 Aktien oder machen wir ein Beispiel mit Gold, da wird es immer klarer, sagen wir, du hast 10 Münzen Gold. Diese 10 Münzen Gold, die haben einen bestimmten Wert. Den Wert kannst du ablesen, wenn du den Goldpreis anschaust, der notiert in US-Dollar. Dann hast du noch das Währungsthema, das heißt, wie steht der Euro zum Dollar entsprechend und dann schwankt das Ganze. Das heißt, jeden Tag haben deine 10 Münzen einen anderen Wert, den du bekommen würdest, wenn du es verkaufen würdest. Aber die Anzahl bleibt ja gleich. Du hast weiter 10 Münzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dein Ziel ist nicht, dass diese 10 Münzen jetzt einen bestimmten Wert an der Börse haben, sondern du sagst, ich will 20 Münzen langfristig, weil diese 20 Münzen zum Beispiel mir sehr, sehr wahrscheinlich es erlauben, dass ich auch in 20 Jahren zum Beispiel ein Jahr davon leben kann in Deutschland von diesen 20 Münzen als Beispiel. Dann fokussierst du dich auf die 20 Münzen und auf ein langfristiges Ziel und nicht so sehr auf diese kurzfristige Bewertung, die eh keiner prognostizieren kann. Das heißt, das kann helfen und das kannst du natürlich auch entsprechend machen bei Aktien. Dort kannst du auch sagen, so und so viele Aktien, so und so viele ETFs. Und natürlich schwankt die Bewertung von den Aktien und von den ETFs beziehungsweise von den Wertpapieren im Index, die man mit dem ETF kauft. Aber die Anzahl, wenn man sich darauf fokussiert, weil wenn du dir beispielsweise anschaust, Großaktionäre, schauen wir uns SAP an. Bei der SAP-Aktie, die ist ja im DAX, da ist es so, dass 82% der Aktie im sogenannten freien Handel ist, im sogenannten Free Float auf Englisch und der Rest, der ist im Besitz von Großaktionären. Diese Großaktionäre, das ist zum Beispiel der Hasso Plattner und der Dietmar Hopp. Die haben beide über 5% jeweils an der SAP. Wenn die jetzt schauen, was sind diese 5% oder diese 6% wert, dann verändert sich das natürlich die ganze Zeit entsprechend. Abgesehen davon, dass sie das nicht über die Börse verkaufen würden, sehr wahrscheinlich, sondern direkt. Aber der Wert verändert sich die ganze Zeit. Wenn sie aber sagen, mir ist wichtig, dass ich an dieser Aktie, an dieser Firma weiterhin über 5% halte, dann läuft die Fokussierung auf die Prozent und nicht so sehr auf die tagesaktuelle Bewertung von diesen 5%. Und diese Sicht, die kannst du auch als Privatanleger einnehmen, das ist dann einfach eher eine unternehmerische Sicht, dass du dich auf die Anteile, auf die Prozent konzentrierst und nicht so sehr entsprechend auf die Bewertung in dem Moment, in der Sekunde von den Anteilen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dann ein weiterer Punkt ist, dass du dir auch immer Großaktionäre anschauen kannst, also Großinvestoren. Wenn wir uns beispielsweise anschauen in der Vergangenheit, da haben wir über den norwegischen Staatsfonds gesprochen, in der Folge Nummer 221. Wir haben über den neuseeländischen Staatsfonds gesprochen, in der Folge Nummer 251. Wir haben über den Stiftungsfonds der Yale-Universität gesprochen, in der Folge Nummer 246. Wir haben auch schon öfters über Warren Buffett gesprochen und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass diese Großaktionäre, die denken auf Generationen, weil gerade bei Staatsfonds, da geht es ja darum, dass zukünftige Generationen von dem Vermögen der Gegenwart etwas haben sollen. Ganz so lang denken wir jetzt als Privatperson in der Regel nicht. Aber wenn du zum Beispiel 40 bist, dann kannst du durchaus 10, 20, 25 Jahre denken, bis du in Rente bist und bis du das Kapital brauchst. Das heißt, du kannst einige Aspekte von dem Staatsfonds übernehmen hinsichtlich der Langfristigkeit. Und was stellen wir dann fest bei diesen Staatsfonds? Wir stellen bei den Staatsfonds fest, dass die natürlich nicht, nur weil zum Beispiel jetzt die Anleihenrendite bei US-Staatsanleihen über 3% steigt, die reduzieren jetzt nicht massiv ihre Aktienquote deswegen. Nein, weil die einfach langfristig am Produktivvermögen beteiligt bleiben und natürlich haben die eine Cashquote, wo die das ein bisschen aussteuern. Das heißt, die sind halt dann jetzt nicht auf Tagesgeldkonten oder auf dem Sparbuch investiert, aber die haben halt zum Beispiel vielleicht kurzlaufende Anleihen, zum Beispiel US-T-Bills oder Cash-Equivalents. Das heißt, die sind schon auch in Cash investiert und haben hier eine Quote, wo sie das anpassen. Das heißt, dass sie zum Beispiel dann auch nach einem Crash die Quote wieder rauffahren und sagen, sie gehen noch aggressiver rein, aber sie bleiben auch immer investiert und sie reagieren nicht so tagesbezogen wie viele Privatanleger, die dann eben sofort handeln wollen, weil sie irgendwas im Handelsblatt lesen. Und da kannst du auch das davon lernen, dass du einfach mehr die ruhige Hand hast, langfristig denken, tagesbezogene Nachrichten haben nicht die Bedeutung. Schau auf diese Investoren, die denken einfach in Jahrzehnten und das kannst du auch als Privatanleger. Wenn wir uns zum Beispiel Großaktionäre anschauen, Familie Quandt bei BMW, wenn wir uns anschauen, Familie Porsche, Familie Piëch bei der Porsche SE Aktie, das ist ja wie eine Beteiligungsgesellschaft, die Porsche SE oder die Porsche AG ist ja im Volkswagen-Konzern integriert und die Porsche SE ist an Volkswagen beteiligt, dann ist es ja hier so, dass diese Familien jetzt auch nicht sofort ihre Sachen verkaufen, ihre Anteile, sondern die sehen diese Beteiligung langfristig, auch für die nächste Generation. Und die reagieren jetzt nicht wegen Themen, beispielsweise wegen Brexit oder anderen Sachen, dass die jetzt hier sagen, oh, wir verkaufen jetzt alles und gehen 100% in Gold beispielsweise. Das heißt, davon kannst du einfach lernen, eine ruhige Hand entsprechend zu haben. Das kannst du dir einfach von diesen Investoren abschauen, dass du auch als Privatanleger unternehmerisch und auf Jahrzehnte denken kannst, wenn du 40, 45, 50 Jahre alt entsprechend bist. Auch wenn du älter bist, wenn du das Geld sicher nicht brauchst, dann kannst du auch zum Beispiel sagen, auch dann denkst du noch auf Jahrzehnte, weil das dann zum Beispiel für die Kinder ist, für die Enkel ist und so weiter. Das heißt, auch hier kannst du einen langfristigen Anlagehorizont haben. Die Voraussetzung ist einfach, dass man das Geld nicht sofort braucht, weil auf kurze Sicht kann keiner vorhersagen, ob die Börse jetzt nächste Woche höher steht oder niedriger steht. Man kann sich auch Vermögensstudien anschauen, zum Beispiel den World Wealth Report oder auch Private Banking Studien, hatten wir uns ja auch angeschaut in der Folge Nummer 253. Dort sieht man auch, dass die Leute immer in Aktien investiert bleiben, dass sie natürlich die Quoten verändern, aber dass dieses Tagesbezogene nicht die Relevanz hat, wie es jetzt zum Beispiel bei Börsenmagazinen einfach dem normalen Privatanleger entsprechend suggeriert wird. Wenn wir uns einen weiteren Aspekt anschauen, das ist dann der Aspekt der globalen Verschuldung. Die globale Verschuldung ist auf einem neuen Rekord. Und zwar eine Zahl von dem Institute of International Finance. Da liegt die globale Verschuldung per 9. Juli 2018, also da haben die das veröffentlicht, bei ca. 247 Billionen US-Dollar. Das entspricht einer Verschuldung in Bezug auf die Wirtschaftsleistung von über 300%. Man kann also sagen, die Welt erstickt in Schulden. Und was möchtest du nicht haben, wenn die Welt in Schulden erstickt und es unwahrscheinlich ist, dass die Welt diese Schulden zurückbezahlen kann, was möchtest du nicht haben? Und du möchtest ja nicht diese Schulden in großem Umfang haben. Das heißt, du möchtest nicht in diese Schulden in großem Umfang investiert sein. Du möchtest nicht gläubiger sein, weil es unwahrscheinlich ist, dass diese Schulden zurückbezahlt werden können. Die meisten Privatanleger in Deutschland sind aber entsprechend gläubiger von diesen Schulden, weil sie über Vehikel wie Versicherungen und so weiter in diese Schulden investiert sind. Und hier sehe ich viel, viel größere Risiken gegenüber dem Risiko, man ist an der Produktivwirtschaft beteiligt, die natürlich auch bei einem Deleveraging enorm federn würde, aber man hat etwas, was dahinter steht, nämlich Produktivvermögen versus was sind Schulden. Schulden ist einfach, Papier ist einfach ein Versprechen. 1 Milliarde Staatsschulden, was ist das? Das ist einfach ein Versprechen des Staates, dass er das mit der zukünftigen Wirtschaftsleistung zurückbezahlen wird. Aber man sieht es ja zum Beispiel auch bei anderen, in anderen Ländern, wenn zum Beispiel eine Regierung sagen würde, wir zahlen es einfach nicht, Pech gehabt, interessiert dann niemanden mehr, so ungefähr. Das wird natürlich jetzt ein westliches Land nicht machen können, einfach deswegen, weil das natürlich die Reputation völlig einfach in Verruf bringt. Aber grundsätzlich sind Schulden einfach ein Versprechen. Es steht nichts dahinter. Das ist ein Versprechen des Staates. Und lieber hast du Anteile an Produktivvermögen statt Anteile an Versprechen. Vor allem die Versprechen sind sehr, sehr groß geworden mittlerweile. 318% des GDPs weltweit. Also das ist halt auch ein interessanter Aspekt, dass Privatanleger sich sicher fühlen bei Versicherungslösungen und glauben, ah ja, da ist ja alles klar, aber das Geld dort einfach in Versprechungen investiert ist. Also das ist auch fraglich. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel turbulente Börsenphasen siehst, ja, du siehst hier das Risiko dann. Das heißt, du siehst, dass zum Beispiel dein Depot um 20% gefallen ist oder sagen wir in einem Crash um 40%, um 50%, ja. Aber das ist transparent und dahinter steht ein produktives Asset. Anders ist es zum Beispiel jetzt bei Versicherungslösungen oder zum Beispiel, wenn halt Leute diese Staatsschulden halten. Weil natürlich, jetzt stehen die noch ganz okay. Aber was ist in 10 Jahren, in 15 Jahren? Das weiß ja keiner. Und ich glaube, dass man da wesentlich besser fährt, wenn man eben am Produktivvermögen beteiligt ist. Ein weiterer Aspekt ist das Thema, dass du natürlich auch einfach weniger ins Depot schauen kannst. Das heißt, in turbulenten Börsenphasen, wenn die Berichterstattung sehr, sehr negativ ist, wenn die Börsenpreise fallen, dann ist auch ein Tipp von mir, dass du einfach weniger ins Depot schaust. Das heißt, nicht täglich, vielleicht auch nicht wöchentlich, vielleicht nur einmal im Monat, vor allem wenn du halt Buy-and-Hold-Anleger bist langfristig, damit du einfach nicht dich verrückt machst und jeden Tag reinschaust. Und wie steht's jetzt? Steht's jetzt bei -10%, bei +2%? Wie hat sich's jetzt entwickelt? Weil es dann auch einfach für Verunsicherung sorgen kann. Hier kannst du auch wieder die Parallele ziehen, wenn jemand eine Immobilie hat, wenn du im Eigenheim wohnst, du gehst in der Früh aus dem Haus, kommst abends heim, dann wird der Wert auch wieder ein anderer sein. Aber du weißt ja gar nicht, was der Wert genau ist, weil du ja diese sekündliche Bewertung entsprechend nicht hast. Und deswegen siehst du auch einen Verlust nicht, einen etwaigen, und deswegen fühlst du dich auch nicht verunsichert. Das gleiche auch bei jedem Mittelständler. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, du weißt ja nicht in dem Moment jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, sehr wahrscheinlich, was ist dein Unternehmen genau wert? Abgesehen davon, dass es bei einer privaten Firma natürlich eh keinen Markt in dem Sinne gibt, sondern dass der Preis sich alleine davon bestimmt oder davon abhängig ist, was ein Dritter bereit ist, dafür zu bezahlen, und da zählt der Transaktionspreis. Das heißt, ohnehin bei einer privaten Firma kann ich nie genau wissen, was die wert ist, außer man sitzt beim Notar letztlich, dann habe ich den Preis. Aber das ist halt einmal. Ansonsten kann man halt irgendeine Bewertung machen, aber ob das dann der Preis ist, den man bekommt, ist eine andere Frage. Das gleiche auch, wenn du Arzt bist beispielsweise. Angenommen, du hast für 100.000 deine Praxis finanziert. Ja, du hast das alles abbezahlt. Jetzt ist es ein wesentliches Asset, deine Praxis. Vielleicht ist es das allergrößte Asset. Du weißt ja aber gar nicht in dem Moment, was die Praxis wert ist. Und der Wert von deiner Praxis, der hängt auch ab von Entwicklungen wie dem Zinslevel und von anderen Entwicklungen. Aber du weißt es ja nicht sekündlich, weil du gar nicht den Wert vor Augen hast zu jeder Sekunde. Und auch dort gilt das Gleiche wie bei einem normalen privaten Mittelständler. Natürlich kannst du eine Bewertung durchführen lassen, aber ob das dann der Preis ist, den du bekommst, das hängt ja von ganz vielen anderen Faktoren ab, weil es eben nicht diesen Markt im Wert gibt, der objektiviert ist, wie es jetzt bei dem handelbaren im Wertpapier der Fall ist. Deswegen, 7. Punkt, weniger ins Depot schauen, weil diese Transparenz, die kann auch ein Fluch sein. Was ich hier ganz interessant fand, den Podcast kennst du wahrscheinlich, und zwar vom Tim Ferriss, der hat mal gesagt, er kann eigentlich nicht in börsennotierte Aktien investieren, aus folgendem Grund, weil er das nicht durchhält. Das heißt, wenn er in börsennotierte Aktien investiert, dann kann er jederzeit verkaufen, er sieht jederzeit den Verlust und er hält es nicht durch, dann nicht zu verkaufen. Deswegen investiert er vor allem in privates Eigenkapital, also der ist ja als Business Angel oder Venture Capitalist unterwegs, vor allem im Silicon Valley, weil dort investiert er das Kapital, dann kann er eh nicht mehr hin. Dann kann er für 10 Jahre nicht mehr hin, er weiß gar nicht, ob es was wird. Aber er hat nicht diese Möglichkeit zu verkaufen und er hat auch nicht diese Preistransparenz. Weil natürlich, wenn er zum Beispiel jetzt in irgendein Unternehmen investiert, dann gibt es eine neue Finanzierungsrunde, dann sagt man, das ist jetzt der Wert, dann kann er halt sagen, so und so viel ist jetzt mein Anteil wert, aber das ist ja auch nicht unbedingt der erzielbare Preis dann. Das heißt, aber er hat den Vorteil, so Tim Ferriss, bei Venture Capital, dass er nicht hin kann und nicht in der Versuchung ist, einfach zu verkaufen. Das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt entsprechend. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn dich Verluste belasten, also wenn du siehst zum Beispiel, du hast jetzt einen bestimmten Teil von deinem Geld in Aktien investiert, jetzt fällt die Börse zum Beispiel, wir haben jetzt eine kleine Korrektur von 10-15%, wir haben vielleicht sogar einen Crash von 25% beispielsweise. Oft spricht man ab 20% von einem Crash und du merkst, dass es dir dabei gar nicht gut geht, dass du sagst, das ist eigentlich viel zu viel Risiko, beziehungsweise dass du dich eigentlich nicht wohlfühlst, dann würde ich definitiv die Risiken reduzieren. Weil das Schlechteste ist einfach, wenn du zu viel in Aktien investiert bist und dann in einem schlechten Zeitpunkt entsprechend verkaufen musst. Vor allem jetzt, also die Podcast-Folge ist entstanden im Oktober 2018 entsprechend. Wir haben einfach eine so lange Hosse-Phase. Jetzt gab es zuletzt eine kleine Korrektur oder es ist ein bisschen nach unten gegangen. Aber insgesamt sind wir in einer sehr, sehr langen Aufschwungphase. Und natürlich kann jederzeit auch entsprechend eine Korrektur zu einem richtigen Crash werden. Das weiß man aber im Vorfeld nicht. Und das Wichtige ist hier, dass du einfach nicht zu viel im Risiko hast, weil du dann vielleicht verkaufen musst, weil du irgendwie das Geld doch brauchst oder das Risiko nicht tragen kannst. Das heißt, wenn du merkst, es geht runter und es ist zu viel, dann würde ich auf jeden Fall das Risiko entsprechend reduzieren. Dann, wenn wir uns anschauen, was ist in der Vergangenheit passiert, also mit was musst du rechnen, dann ist es einfach so, dass du mit einem Verlust bei einem Aktienportfolio von um die 50% definitiv rechnen musst. Ich kann dir an der Stelle das Credit Suisse Investment Yearbook 2018 empfehlen. Da gibt es eine gute Grafik, und zwar Tabelle 1 ist es. Da haben die die schlechtesten Aktienepisoden, die besten Aktienepisoden entsprechend aufgelistet mit den höchsten und den niedrigsten Returns. Und hier sind zum Beispiel die schlechtesten Episoden: Erster Weltkrieg, Wall Street Crash 29 bis 31, Zweiter Weltkrieg 39 bis 48, Ölschock, Rezession 73, 74, dann Internetbubble 2000 bis 2002 und dann die letzte Krise, das ist jetzt genau 10 Jahre her letztlich, und zwar die Bankenkrise, zwar 2008. Und dann kann man dort halt auch nachlesen, wie hoch war denn dort entsprechend der Verlust. Und dann sieht man beispielsweise jetzt bei der letzten Krise, da lag es halt je nach Land irgendwo zwischen 33% und 44%, was so der Verlust war. Das heißt, einfach schon so bis 50% ist absolut möglich, auch bei einem breit diversifizierten Aktienportfolio. Und das solltest du halt dir auch klar machen. Das musst du auch tragen können, wenn du investiert bleibst, was ich als Buy-and-Hold-Strategie empfehle. Andernfalls musst du beispielsweise natürlich sagen, du setzt einen Stop-Loss, das heißt, eine automatisierte Verkaufsorder, dann hast du aber wieder das Problem, wo setzt du den Stop-Loss? Ist immer vollkommen willkürlich, kann man natürlich nach fundamentalen Sachen machen, nach Charttechnik, aber am Ende des Tages hält sich der Markt natürlich in keiner Weise an deinen Stop-Loss. Das heißt, du wirst vielleicht einfach rausgeworfen, danach geht es wieder rauf, deswegen Stop-Loss kann ich dir nicht empfehlen. Außer du brauchst halt das Geld und wirst die Gewinne sicher absichern, aber wenn du noch 10, 15, 20 Jahre Zeit hast, dabei bleiben. Du kannst dir anschauen, was waren die Verluste in der Vergangenheit. Das ist der einzigste Parameter übrigens, zu schauen, was war in der Vergangenheit auf lange Sicht, was ist in den letzten 100 Jahren passiert, was war da möglich an Verlusten, und das zu sagen, das ist auch denkbar in Zukunft. Trotzdem kann keiner in die Zukunft schauen. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Keiner kann sagen, ob ein zukünftiger Crash noch schlimmer ausfallen wird. Keiner kann das sicher sagen. Man kann sich nur daran orientieren und sagen, da waren sehr, sehr schwierige Marktphasen. Ich glaube nicht, dass es schwieriger wird. Und deswegen setze ich mal das als Maximalverlustmöglichkeit an. Und das bin ich bereit einzugehen. Und deswegen bin ich und bleibe ich entsprechend investiert. Das verlinke ich dir entsprechend in den Shownotes, auch diesen Credit Suisse Investment im Yearbook, diese Untersuchung. Dann, jetzt kommen noch ein paar Punkte. Und zwar insgesamt sind es jetzt noch 3 oder 4 weitere Punkte, und diese Punkte, die kommen von einem Buch, und zwar von Tony Robbins, und zwar heißt das Buch How to Become Unshakable. Das ist ein ganz interessantes Buch, und da geht es vor allem auf, oder das bezieht sich vor allem auf den S&P 500, und da geht es auch darum, wie man die Angst vor einem Crash verliert letztlich. Also da nennt er halt gewisse Zahlen, und dieses Buch ist entstanden mit anderen Investoren wie Ray Dalio und so weiter, die er da befragt hat, und da möchte ich jetzt auf ein paar Punkte eingehen, die ich interessant finde. Der nächste Punkt, und das ist dann der erste Punkt jetzt, was sich auf dieses Buch bezieht, das ist so, dass die schreiben, dass im Schnitt eine Korrektur erfolgt ist seit 1900, Bezug ist hier S&P 500, und mit einer Korrektur, das wird definiert als einen Rückgang von 10% minus oder mehr. Im Durchschnitt ist es so, dass eine Korrektur 54 Tage gedauert hat und das durchschnittliche Minus, das betrug 13,5%. Das heißt, Korrekturen sind völlig Teil der Börse und nicht jede Korrektur ist Anfang eines Crashs. Und das liest du aber bei jeder Korrektur. Das heißt, wenn es runtergeht um, sagen wir, 12%, 15%, dann heißt es, jetzt ist es der Anfang vom Crash. Das ist aber nicht so, das weiß man nicht. Das kann sein, dass es jetzt einfach ein super Einstiegszeitpunkt ist. Es kann aber auch sein, dass es der Anfang vom Crash ist. Eine Korrektur von 10% oder mehr kommt aber eigentlich jedes Jahr vor. Also das schreiben die hier als Zahl. Eine Korrektur im Schnitt pro Jahr seit 1900, wobei die Korrektur 10% minus oder mehr ist, bezieht sich auf den S&P 500. Der zweite Aspekt ist, dass weniger als 20% aller Korrekturen, die drehen in einen Bärenmarkt, das heißt, es wird dann zu einem Crash. Und das heißt eben auch, dass nur die Korrektur an sich nicht die Begründung ist, dass es jetzt sicher einen Crash gibt. Und das ist halt auch genau das Problem, wenn man jetzt bei einer Korrektur aussteigt. Das heißt, angenommen, es geht jetzt um 15% runter, dann sagt man jetzt, ich verkaufe jetzt, ich steige aus, weil jetzt kommt der Crash. Dann ist es aber in der Vergangenheit so gewesen, dass die meisten Korrekturen eben nur eine Korrektur waren und nicht ein Crash und dass es dann wieder raufgegangen ist. Und da ist es halt so, dass die meisten Anleger dann wieder nicht dabei sind. Und da kommt noch ein weiterer Punkt, da kommen wir gleich noch drauf, dass halt wenige Anlagepunkte entscheidend sind oder wenige Tage für die Rendite entscheidend sind. Und wenn man dort dann nicht investiert ist, hat man eine viel schlechtere Rendite. Das heißt, dieser Aspekt, weniger als 20% aller Korrekturen drehen in einen Bärenmarkt. Dann der nächste Punkt ist, dass auch Bärenmärkte, also auch wirklich Korrekturen, also Crashs, die dauern auch nicht für immer an. Das heißt, wenn wir eine Korrektur, eine größere Korrektur sehen, dann geht es auch irgendwann wieder rauf. Das war in der Vergangenheit so. Natürlich kann man jetzt sagen, in Zukunft wird es anders sein, weil es gibt diese und jene Faktoren. Das kann eine Haltung sein. Dann darf man aber nicht in Aktien investieren. Dann dürfte man auch nicht einfach long in Aktien investiert sein. Dann könnte man immer noch sagen, ich shorte Aktien, aber davon halte ich persönlich relativ wenig. Das heißt aber einfach, dass ein Bärenmarkt, also auch wenn man dann, man bleibt dabei, es ist eine Korrektur, das mündet in einen Bärenmarkt, was weniger als 20% aller Korrekturen waren seit 1900. Und dann ist es trotzdem so, dass es irgendwann auch wieder raufgeht. Und zwar gab es jetzt zwischen 1900 und 2015 insgesamt 34 Bärenmärkte. Die definieren das, glaube ich, so, dass es ab 20% minus ein Bärenmarkt ist. Und im Schnitt hat der Bärenmarkt angedauert von 45 Tagen bis 694 Tagen entsprechend. Das heißt, wenn du einfach diese 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre Zeit hast, dann kannst du den Bärenmarkt mitnehmen. Man kann eben nicht timen, haben wir jetzt gerade besprochen. Dann kannst du den mitnehmen, du bekommst die Dividenden und es ist unwahrscheinlich, wenn die Zukunft nicht völlig anders ist, wie jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren oder über 100 Jahren es gewesen ist, dass du dann halt auch wieder entsprechend über Wasser kommst. Wie gesagt, keiner kann sagen, dass es in Zukunft sicher auch so sein wird, nur weil es jetzt in den 118 Jahren so war. Aber es ist halt unwahrscheinlich, dass es völlig anders ist, weil es gibt halt grundlegende Faktoren, die die Begründung sind, warum Aktienpreise langfristig steigen. Das sprengt jetzt diese Podcast-Folge, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Aber das ist halt die Voraussetzung, dass man daran glaubt, dass es der Wirtschaft in 10, 20 Jahren besser geht. Also das als Punkt. Bärenmärkte dauern nicht für immer an. Dann der weitere Punkt ist, dass die größte Gefahr ist eigentlich, gar nicht investiert zu sein, weil wenige Tage für die Rendite entscheidend sind. Und zwar ist es so, dass zwischen 1996 und 2015 der S&P 500 im Schnitt mit 8,2% pro Jahr entsprechend rentiert hat. Und wenn man jetzt die 10 besten Tage rauslässt, also man wäre einfach bei den 10 besten Tagen nicht investiert gewesen, weil man einfach versucht hat, im Market Timing zu betreiben, dann wäre die Rendite nur noch 4,5% pro Jahr gewesen. Würde man sogar die 20 besten Tage in dieser Zeitspanne von 96 bis 2015 rauslassen, dann wäre die Rendite nur noch 2,1%. Das heißt ganz einfach, dass wenige Tage entscheidend sind und wenn man dort nicht investiert ist, dann fehlt es einfach eklatant in der Gesamtperformance. Abgesehen davon, wenn ich eine Korrektur habe, weiß ich nicht, ob es ein Crash wird. Und in vielen Fällen ist es das nicht geworden in der Vergangenheit. Und wenn es ein Crash geworden ist, also in den Bärenmarkt mündet, dann geht der auch zu Ende. Und den kann man dann im Prinzip aussitzen, wenn man halt den entsprechenden Anlagehorizont hat. Also das waren jetzt die Punkte, die entsprechend wichtig sind und die dich dabei unterstützen sollen, dass du einfach in Börsenphasen, in turbulenten Börsenphasen, dass du hier einfach entsprechend gelassener bist. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 255?
Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge.
In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über turbulente Börsenphasen gesprochen und wie du diese als Privatanleger gelassen meistern kannst. Der eine Aspekt war, dass das Thema Nachrichten oft zu einer falschen Risikokarte führt, das heißt Nachrichten nur sehr selektiv aufnehmen entsprechend. Dann der zweite Punkt war, dass es in jeder Börsenphase immer auch Käufer gibt, das heißt bei jedem Crash kauft auch jemand, weil niemand kann Aktien verkaufen, wenn es keinen Käufer gibt, das heißt es gibt scheinbar Leute, die das Ganze anders einschätzen. Dann ein weiterer Punkt war, dass eine Korrektur auch wie ein Rabatt ist. Das heißt, man bekommt die gleiche Aktie, den gleichen ETF für 15, 20% weniger Geld. Ist doch eigentlich erstmal sehr, sehr erfreulich. Vor allem, wenn man noch nicht voll investiert ist. Das heißt, es kann auch eine Möglichkeit sein, entsprechend zum Nachkaufen. Ein weiterer Punkt war, dass die Anzahl an ETFs, die Anzahl an Aktien, die Anzahl an Goldmünzen, die Bewertung davon, die schwankt sekündlich. Die Anzahl bleibt aber gleich. Wenn wir uns Großaktionäre anschauen, zum Beispiel den Hasso Plattner, Dietmar Hopp bei SAP, dann halten die einen bestimmten Prozentsatz und die sagen vielleicht, wir wollen über 5% noch halten an der Gesellschaft, dann schwankt natürlich der Wert von diesen 5%. Sie bleiben aber weiter mit 5%, 6% investiert, wenn es jetzt keine Kapitalerhöhung gibt und sie nicht mitgehen. Und so kannst du es auch sehen. Das heißt, du hast zum Beispiel 10 Goldmünzen, der Wert der Goldmünzen schwankt zwar auf sekündlicher Basis, aber die 10 bleiben 10. Und wenn du langfristig 20 haben möchtest, dann konzentrierst du dich auf den Aufbau von 20 Münzen und nicht so sehr auf diese tägliche Bewertung. Und das Gleiche kannst du auch bei Aktien entsprechend machen. Ein weiterer Aspekt war das Thema der Großinvestoren. Das heißt, Großinvestoren, die denken in Generationen, vor allem Staatsfonds, auch die Yale-Universität, auch Warren Buffett hat immer sehr langfristig gedacht. Und die verkaufen nicht jetzt ihre Aktien, weil zum Beispiel die Rendite von US-Staatsanleihen von 2,9% bei 10-Jährigen auf 3,2% steigt, sondern die bleiben langfristig dabei, weil die sich einfach am Produktivvermögen der Welt beteiligen wollen. Das sieht man auch bei Großaktionären, hatten wir auch Familie Quandt, Pirch und so weiter. Dann die Welt ist total überschuldet, war ein weiterer Aspekt. Aktien sind besser denn Anleihen. Dann weniger ins Depot schauen kann helfen. Dann auch der Aspekt, dass natürlich, wenn Verluste dich belasten, dann solltest du die Risiken reduzieren, weil in der Vergangenheit, bei den letzten großen Krisen, da ging es einfach um 40%, 50%, 60% nach unten. Und es kann auch in Zukunft wieder entsprechend der Fall sein. Es könnte auch noch schlimmer sein. Eine Garantie hat man natürlich nicht, weil man nicht sagen kann, nur weil es in den letzten 118 Jahren so war, muss es sicher wieder so werden. Weiß man nicht, keiner weiß mit Sicherheit, aber es ist einfach unwahrscheinlich, dass die Zukunft, dass es da völlig anders ausschauen wird entsprechend, beziehungsweise die Vergangenheit kann der einzige Indikator sein, die lange Vergangenheit, also die lange Zeitreihe, um irgendeine Aussage über die Zukunft entsprechend zu tätigen. Dann ist es so, dass es immer Korrekturen gab, eine pro Jahr seit 1900 im Schnitt, also einmal pro Jahr, dann im Schnitt lag die bei 13,5% minus und hat 54 Tage angedauert, dann nur wenige Korrekturen drehen einen Bärenmarkt. Bärenmärkte dauern nicht für immer an. Die größte Gefahr ist es, gar nicht investiert zu sein, weil wenige Tage entscheidend sind. Und das waren eigentlich die wichtigsten Punkte in dieser Podcast-Folge. Alle Sachen, alle Verlinkungen findest du entsprechend in den Shownotes. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 255 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Geldbildung. In der Theorie bejahen viele Privatanleger die Akzeptanz signifikanter Kursverluste in ihrem Portfolio. Wird aus der Theorie Praxis, dann setzen jedoch nicht selten schwer simulierbare Verlustängste ein und die Verlustakzeptanz schwindet.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.